Pfalz Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus, schön, dass wir wieder da sind. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer der Patrick vom Pfalz Geschichte Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr euch die Geschichte auf meinem Hobby-Podcast anhören. Auf dem Weg können wir dann unsere schöne Pelzer-Sache-Kultur ein Denkmal setzen. Es ist jo an sich schon ein großes Geschenk und ein wertvoller Schatz, wenn man in der Pfalz wohnen darf oder dort geboren ist. Und trotzdem, wenn man so manche Sache traue darf, dann gibt's in der Pfalz noch mehr Schätze zu finden. Und meistens wären die von gespenstischen Erscheinungen an Leid verdählt, die's anscheinend gerade niedig hin. So erzählt man sich, dass man von Zeit zu Zeit in der Pfalz weiße Frauen begegnen kann. Gespenstische Gestalten, die nachts lautlos durch die Landschaft schweben. Groß sollen sie sein, mit lange weiße Gewänder, aschfahler Haut, lange knochige Finger und schneeweiße lange Haare. So Gestalten, die Leid in Angst und Schrecke versetzen, wenn sie unheimlich leuchtend auf sie zugleiten oder schaurig lachend mit einem schweren Schlüsselbund klappern. Wie täten ihr wohl reagiere, wenn so Annie mit leere, dunkle Äche vor euch steht und euch anguckt? Ich vermute mal, dass ich mich schnell verbrunse tät. Das wär mir nun mal zu häß. Aber wie man hört, wollen die Gestalte denn Leid diese Treffen nicht zwangsläufig was Bases. Es ist halt nur immer schwer rauszufinden, wer du grad vor dir steht. Eine Basie-Erscheinung oder eine Goodie? Das haben die zwei Protagonisten von unserer heidischen Geschichte ach nicht wirklich einschätzen können. Das waren so zwei Lausbuben, nicht ganz so schlimm wie Max und Moritz, ganz normale Pelzerbuben halt. Die machen Streiche, über die am Schluss dann doch irgendwie alle lachen können. Sagen wir mal die zwei Häsen, Max und Peter, quasi die pelzische Version von Max und Moritz. Die beide gehen gerne mal einer trinke. Und du kann es auch schon passieren, dass es einmal ein bisschen später wird. Brave Pelzer, wie de Max und de Peter, sind allerdings immer drauf bedacht, dass sie heimkommen, wann's hell ist. Aber halt meistens, wann's wieder hell ist. Und so waren sie irgendwann mal mitten in der Nacht bei Schweiche in der Nähe vom Bienenwald unterwegs und sind zur Geisterstunde am Pauliner Schlüssel vorbeikommen. Natürlich zur Geisterstunde. Wie kind's auch anders sei. Zu der Zeit passieren halt die schaurische Geschichte, wenn sich die Realität mit der Fantasie vermischt. Und es ist genau die richtige Zeit für uns, um in die faszinierende Pelzer Sachewelt abzutauchen. Der Vollmond leicht hell, sodass man gut draußen unterwegs sein kann. Und trotzdem kann das ganz schön unheimlich werden. Nur, dass das die zwei Buben nicht wirklich stört. Lachend läfen sie durch die Wingert. Hier immer mal, was sie grad miteinander verzähle tun. Herr Peter, guck mal da vorne. Da ist ja schon das Pauliner Schlüssel.
Was?
So weit sind wir schon wieder gelaufen? Oh, ich bin heavy rieb. Ich muss ins Bett. Es ist ja auch schon wieder echt spät geworden.
Jo, alla, jetzt flenn mal nicht so rum, wir sind ja auch schon bald wieder daheim.
Und langsam kommen sie dem Pauliner Schlüssel näher. Das Licht hell und vom Mond beschienen friedlich und molerisch in der Landschaft. Grad als sie am Zaun vorbei wenn, da bemerkte Peter, dass sich was in dem Schlossgarde zwischen den Bäumen bewege tut.
Her, Max, da, guck mal da drüber. Da bewegt sich doch alleweil was, oder?
Du hast recht, da geht Annie durch die Garde. Um die Uhrzeit? Was ist dann da los?
Ist das unheimlich. Im Mondlicht sieht es fast so aus, als ob die durchsichtig wäre.
Ah, jetzt pappel nicht so saudumm. Huscht wohl zu viel getrunken, was? Die ist doch nur weiß angezogen. Guck mal genau nah. Aber was ist dann das? Was macht denn die dort? Hängt die da grad ihr Fisch auf?
Du hast recht. Ist die noch ganz richtig? Wer hängt da nachts sein Fisch auf?
Peter, horch mal. Alleweil habe ich eine Idee.
die du mir verarsche. Wir klettern über den Zaun und dann schnappen wir uns jeder ein Bindel voll Wäsch und hauen ab. Und wenn sie uns dann noch rufen tut, dann verlangen wir ein Kistl Riesling, dass wir ihre die Klamotte zurückgeben. Was meinst
du? Das ist eine saugute Idee.
Die zwei Lausbuben, was denn zwischen den Ohren rumspuckt. Unglaublich. Aber mach was dran. Den Streich hätte denn niemand ausretten können. So überzeugt waren sie von ihrer genialen Idee. Derweil die zwei kichern, schwebt die Weißfrä zwischen der Wäscheleine auf und ab und hinkt immer mehr Wäsch zum Trickle raus ins Mondlicht.
Jesus, wie viel Wäsch hat dann die noch zum Aufhinken? Die wird ja gar nicht mehr fertig. Aber du musst schon zugeben, ein bisschen unheimlich ist es. Das sieht aus, als ob die am Schwebe ist. Durchsichtig schwebt die doch durch den Garten. Ach was, jetzt babbel doch nicht so dumm. Do, guck, jetzt ist sie gerade ums Eck. Auf, das ist unsere Gelegenheit.
Und dann klettern zwei dunkle Gestalten flink und geschickt über den Zaun und schleichen gebickt von Bäm zu Bäm durch den Schlossgarten zu dem Wäschsäl, wo eben noch die Weißfrä ihr Wäsch aufgehängt hat.
Da drüben stehen zwei Wäschpränge. Da packen wir die Wäsche rein. Dann fällt wenigstens nichts auf der Boden. Nicht, dass es später noch behauptet tut, dass wir ihr Klamotte dreckig gemacht hätten. Du hast recht, so machen wir's. Und am Schluss, da legen wir noch eins von den Leinentüchern drüber. Dann ist die Wäsche so sicher verpackt. Und wenn wir ihr alles sauber zurückgeben, dann gibt sie uns ganz bestimmtes Kistl-Riesling. Ewe und da in dem Schlüssel, da gibt's bestimmt einen gut sortierten Weihkeller, oder? Was meinst?
Alle, so machen sie es dann ach und packen alles, was die Frau Ewe noch in mühseliger Erwet aufgehängt hat, wieder ein. Was ein Spaß. Da darf man mal gespannt sein, ob das die Frau ach so lustig findet, wenn sie merkt, dass ihr Sache weg sind. Jedenfalls machen de Max und de Peter noch ein bisschen Lärm, weil sie wenn jo, dass die Fräse verwische tut, damit sie ihr Lösegeld von ihrer Verlange kennen. Und grad als sie das Gefühl hän, dass es jetzt gut sei Mist, do rennen sie mit ihrem Diebesgut durch den Garde. Ach was, das ist jo eher ein Park als ein Garde. Zurück zum Zaun. Schnell klettern sie wieder auf die andere Seite und reichen sich gegenseitig die Kerpel. Zurück auf der Stroß, da gucken sie sich immer wieder um, ob die Frä nicht auftauchen tut und er Wäsch zurück will. Aber nix passiert. Weit und breit ist niemand zu sehne. Der Garde bleibt dunkel und leer.
Herr, Mensch, dass die uns überhaupt kehrt hat. Ich glaub, die Frä hat nix von unserer Aktion mitkriegt.
Das wäre ja ein schöner Reifall. Was machen wir da jetzt?
Komm, wir rufen mal.
Oh, was nählos. Wir laufen einfach langsam weiter. Und wenn sie ihre Sache nicht mehr haben will, dann verkaufen wir das alles und holen uns von dem Geld Kistl-Riesling.
Und tatsächlich, sie laufen und laufen, aber niemand kommt nen hoch. Mit der Zeit, da kriegt der Peter dann doch ein schlechtes Gewissen. Irgendwie lastet die Schuld schwer auf ihm. Oder ist das die Wäschpränk, die immer schwerer wird? Er hätt's nicht genau sagen können. Welche Last auch immer, es wird schwerer und schwerer.
Herr, ich glaub, das ist jetzt doch nicht mehr ganz so witzig. Wenn die ihr Sache nicht zurückkriegt, das wär ja schon blöd.
Und was machen wir dann jetzt?
Wir bringen halt den ganzen Schambes wieder zurück. Es wär ja nur lustig gewesen, wenn sie uns hysterisch nachgelaufen wär. Aber so? Aber ich brauch echte Pause, bevor wir zurückgehen. Der Korb wird irgendwie immer schwerer und schwerer. Ich packen fast nimi.
Was? Bei dir? Ach,
ich hab schon gemeint, ich bin blöd und bild mir das bloß ey, weil's ja schon so spät ist. Aber wenn's bei dir ach immer schwerer wird, das ist ja schon seltsam.
Da stellen die zwei ihr Wäschpränke ab und müssen sich erst mal ausgiebig strecken.
Das kann doch nicht sein, dass das bloß die Kleider sind, die da so schwer wären. Ich gucke mal in mein Wäschbrenknei.
Und was er jetzt sieht, das verschlacht ihm die Spruch. Jetzt wird er ganz weiß im Gesicht und sieht aus, als ob er einen Geist gesehen hätte. Oder sogar selber schener wär.
Jesus, Maria und Josef, lieber Herrgott, steh uns bei.
Was hast du dann? Der Max steht wie angewurzelt und stiert auf den Inhalt von seiner Wäschbrenk. Jetzt wird der Peter neugierig und streckt seinen Hals, bis er ach sieht, was der Max gesehen hat. Und auf Endschlag fährt ach ihm die Farbe aus dem Gesicht.
Was soll jetzt das? Wir sind verflucht. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wie hat die das gemacht? Oh, das geht nicht gut für uns aus.
Die will uns doch was ahinge. Komm, schnell weg. Wir lassen die Wäschbrenke einfach durchstehen. Wir wissen von nix.
Und die beiden nehmen die Bäh unter die Ärm und rennen, als ob der Leibhaftige hinter ihnen her wäre. Naja, vielleicht war er das ja auch. Aber vielleicht hätten sie auch einfach alles falsch verstanden und das wäre ihr Lösegeld für die Wäsche gewesen. In den Kerb war nämlich kein Rock und kein Hemd mehr. Dort waren jetzt lauter Goldmünze. Kein Wunder, dass die Kerb so schwer worden sind. Daheim, da hätten sie dann bemerkt, dass sie den Schatz hätten ja schon gut gebrauchen können. Sie schleichen wie das Rick an die Stelle, wo sie gerade eben noch die Flucht ergriffen hätten. Aber nix. Da war jetzt nix mehr. Kein Wäschbrenk und kein Gold. Die Gelegenheit war vorbei. Schätz, die man von einer Weise Freiangebote kriegt, die muss man wohl gleich annehmen. Oder sie sind fort. Das ist in viele Legenden so. Leid finden Schätz oder kriechen sie Angebote, aber dann haben sie Skrupel und zack ist der ganze Reichtum fort. Als ob man die Gelegenheit beim Schopf packen sollte. Und ewe grad vom Pauliner Schlessel, da gibt's noch so eine Geschichte zu erzählen. Es war einmal in eme kleine Weidärfel in de Palz, ganz in der Nähe vom Pauliner Schlessel. Da sitzt ein alter Winzer auf einer Bank im Wingert und genießt bei eme Schoppe Wei des Sonnenuntergang. Da kommt eine Gruppe von Wannersleit vorbei. Dreggingsandale und Funktionskleidung. Plastikschick. Das ist allerdings dem Winzer egal. Der freut sich, weil denne Kinder ja mal eine Geschichte verzähle.
Servus, da ihr Leid, setzen euch ein bisschen her. Kommen, machen eine kleine Pause.
Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Ach, diese herrliche Bank und erst diese Aussicht.
Erlaub, dann schenke ich euch ein Schoppei. Das kann ja nicht schaden. Zufälligerweise habe ich noch ein frisches Doppelglas dabei.
Oh, stopp, das ist aber eine große Portion Wein.
Du, Allah, kannst auch noch ein bisschen sprudeln, ey du, wenn's zu viel fertig wird. Aber bloß kein Süßes, gell? Und jetzt hat, während du in aller Ruhe ausdringen geduscht, erzähl ich dir mal eine Geschichte von meiner Großmutter.
Und so fliechen die Gedanken mit den Worten von dem Winzer etliche Jahrzehnte zurück, als die Großmutter von dem Winzer noch ein Kind von ungefähr 12 Jahren war. Es ist Karfreitag und die Großmutter steht mit ihrer Mutter, also mit der Urgroßmutter von dem Winzer, die gerade Kerwel mit Esse recht macht, in der Kich.
Du, geh her, Mäd. Ich hab für dein Vater ein bisschen was Esse zurecht gemacht. Bring's ihm in die Wingert, sei so gut. Dann kann er sich bei seiner schweren Erwe ein bisschen stärken.
Das mach ich doch gern.
Und so nimmt das Mädel das Kerwel und macht sich auf den Weg. Und nee, sie hat Kerau das Käppel aufgehört. Sie hat das Esse ja auch nicht ihrer Großmutter, sondern ihrem Vater gebracht. Und als sie grad Ewe in der Nähe vom Pauliner Schlessel gewesen ist und an Emme Brunne vorbeikommt, da fällt ihren Blick auf der, die dort ein Loch im Felse versperrt.
Seltsam, das derle da, das ist mir ja noch nie aufgefallen.
Neugierig geht sie auf das Portal zu und rittelt ein bisschen dran. Aber das Tor war verschlossen. Und in dem Moment, als er sich gerade noch ein bisschen umguckt, bemerkt sie einen schwarzen Hund, der dort im Gras liegt. Da ist sie alleweil aber schon ein bisschen verschrocken, als der so unvermittelt aufgetaucht ist. Es verschlacht ihre grad die Spruch. Weil sie aber so tierlieb war,
geht sie doch langsam auf den Hund zu. Sie will natürlich streichle. Und als sie dem Hund grad hinter der Ohres Fell krault, legt der ihre mit seinem Maul einen Schlüssel in die Hand. Der Forschergeist von der Mädel war geweckt. Natürlich probiert sie, ob der Schlüssel zufälligerweise in die Dehr passt. Und tatsächlich, die Dehr geht off. Der Hinner liegt ein lange, dunkle Gang. Mit klopfendem Herz setzt sie langsam einen Fuß vor der andere. Sie hat hinne noch nicht sagen können, warum sie in den dunklen Gang nei ist, weil an sich ist es ja keine gute Idee, in einen dunklen, unsicheren Gang zu gehen. Nur die Neugier hat sie wie an einer unsichtbaren Leine in die Dunkelheit gezogen. Und gerade als das Tageslicht, das in den Gang vordringt, zu schwach wird, so dass man kaum noch seine Hand vor der Eiche sehen kann, da gehen plötzlich Fackler an der Wand an. Ein bisschen verschreckt das Mädel, aber sie hat keine Zeit, sich Gedanken drüber zu machen, wer du jetzt die Fackler angemacht hat, weil vor ihre steht der grause alte Holztruh mit Eisebeschläg. Eine richtig echte Schatztruh. Und da drauf erlicht wieder ein grauser Hund mit riesige Tatze. Der hebt den Kopf und fletscht erstmal mit der Zehe und guckt das Mädel so durchdringend an, als ob er ihre direkt in die Seele gucke gewählt hätte. Und vermutlich hat er das auch gemacht. Und was er dort gesehen hat, das scheint ihm gefallen zu haben, weil er plötzlich friedlich zur Hechle anfängt und von der Truhe runtergeht. Bestimmt, weil die Grausmutter von dem Winzer so ein ehrliches und liebes Mädel war. Natürlich hat sie sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen und auch den Hund erstmal ordentlich gekrault. Nach einer gewissen Zeit, da geht auf einmal die Graustruhe auf. Ein helles Schimmerer erfüllt den ganzen Raum. Als das Mädel mit grauser Eiche in die Truhe neigucke tut, da glaubt sie nicht, was es sieht. Die Truhe ist voll mit lauter Goldmünze. Ganz bescheiden packt sie sich ein paar Hinvoll von dem Gold in ihren Schatz, den sie umhat, und rennt schnell zu ihrem Vater in die Wingert. Ihr könnt euch denken, dass der aus aller Wolke fällt, als seine Tochter ihm die Goldmünze zeigt. Jesses erleid, Kind, wo hast dann du das Gold her? Aber das ist nicht geklaut, oder? Schnell ist die Geschichte verzählt und der Vater geht mit seiner Tochter zu dem Brunnen und will gucken, ob sie vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Gold aus der Truhe hole könnten. Aber dort war jetzt kein Hund mehr und ach, kehrt der in de Felse. Keine Spur mehr zu sehen. Springen wir zurück in die Gichewatt. Der Winzer lehnt sich auf der Bank zurück und nimmt einen grausen Schluck aus seinem Duppeglas. So war das, Sellemuls, wann ich euch sag, die Geschichte ist wahr. Das hat meine Grausmutter wirklich erlebt. Und zum Beweis schiebt er seine Hand in seinen Winzerkittel und zieht er all die Goldmünz raus, die schimmernd auf seine schwielige Hand liegt. Die Wannersleid bewundern sie staunend. So ist es offenbar in der Palz. Die Schätze, die dort versteckelt sind, die wären gute, ehrliche und bescheidene Leid zuteil. Falls sich die Schätze überhaupt zeichen, was jo selten genug vorkommt. Ihr Liebe, das war's für heute mit der Pelzer Sarah Schätz. Ich hoffe, ihr habt die Zeit beim Ahorche genossen und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, was bei euch halt gerade zutrifft. Und wenn's euch gefallen hat, dann drücken gern auf Gefällt mir, geben eine gute Bewertung oder abonnieren den Kanal in eurer Podcast-App oder bei YouTube. Danke fürs Ahorche, danke für eure Unterstützung. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen's gut und Servus.